So, liebe Anwesenden, liebe Freundinnen und Freunde, das Thema der heutigen Schuhreihe oder mit der Schuhreihe, die heute anfängt, kennen wir natürlich alle. Shmirat HaLashon, Lashon Hara. Wir werden uns jetzt fünfmal treffen bis kurz vor Chanukkah, in der Hoffnung, uns in der Materie vertieft zu haben. Was haben wir vor zu tun? Erstens, wir wollen uns die frühen Quellen unserer Tradition anschauen, um zu verstehen, was für einen Stellenwert der Lashon Hara hat, auf was für Aspekte man darin sieht, wie es eingestuft wird im Vergleich mit bestimmten anderen Halachot, weil wir, wenn wir Lashon Hara erwähnen, dann darf man direkt auch sagen, dass wir sehr schnell in einem Spannungsfeld hineinkommen zwischen verschiedenen Mitzvot, gegenseitige Werten. Es ist nicht so, dass die Welt immer so rein in Labor rein ist. Man hat hier genau einen Fall. Alle anderen Faktoren sind unwichtig. Es ist nur eine Frage, ist das jetzt Lashon Hara, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Das ist ziemlich einfach. Das Leben ist aber nicht so, schwarz-weiß, sondern wir haben häufig miteinander in Konkurrenz stehenden Werten, die nicht immer miteinander in Konkurrenz haben. In diesem Fall, sie prallen gegeneinander. Und damit wir das besser verstehen, wollen wir wissen, wie der Lashon Hara eingestuft wird. Meine Hoffnung ist dann, dass wir auch nicht nur dazu kommen werden, um eigentlich Halachot von der Lashon Hara zu besprechen, die ich allerdings sehr kurz vorstellen werde, sondern auch mit einigen modernen Fragen uns auseinandersetzen. Es gibt nämlich Fragen von der Lashon Hara, die heute anders sind als in der Vergangenheit. Nicht, weil die Halacha sich geändert hat, die ändert sich nicht, aber die Welt hat sich geändert. Und wenn die Welt sich geändert hat, ist was gestern A war, heute B. Weil das A existiert nicht mehr. Und das B gab es gar nicht vor ein paar hundert Jahren. So. Die erste Sache, vor dass wir mit eigentlichen Quellen anfangen, möchte ich kurz von einem sehr bekannten Rabbiner sprechen. Er lebte in Litauen, ist 1930 verstorben, 30 oder 33, habe ich es vergessen, ich glaube auch 30. Er war hier in Wien zu Besuch, wir haben Aufnahmen. Das einzige Video, das wir von diesem Rabbiner haben, ist hier in Wien, zur großen Versammlung der Agudat Israel. Der Agudas Israel, um das richtig zu sagen, wenn ich mir vorstellen. Das auch eine interessante Verbindung mit dieser Synagoge hat, allerdings nicht so einfach, wie man denkt. Die Agudas Israel war eine politische Partei in Polen. Die Agudas Israel war auch eine rabbinische Organisation. Das überlappt sich, das ist die gleiche Organisation, die verschiedene Zweige hat. Die Agudas Israel hat sich für verschiedene jüdische Angelegenheiten eingesetzt. Die Agudas Israel wurde gegründet, nachdem einige Rabbiner für die Errichtung so einer Organisation sich eingesetzt haben und darüber geschrieben haben. Einer davon war mein Vorgänger als Rabbiner von Basel. Der allerdings, also ich war der fünfte Rabbiner von Basel, der erste Rabbiner von Basel, der lebte auch ein Jahrhundert früher, der war lange im Amt. Das war der Großvater des einzigen Cineastes, den ich kenne, der einzigen Hollywood-Persönlichkeit, die ich kenne, die orthodox reingekommen ist, nach Hollywood und orthodox geblieben ist. Und das ist Arthur Cohn. Und sein Großvater genauso auch geheißen. Arthur Cohn, Asher Michaela Cohen, war ein Schüler von Hildesheimer Rabbinerseminar zu Berlin. Vom ursprünglichen, ja, von was Rabbi Hildesheimer selbst errichtet hat. Und er war eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich erwähne das nur, dass wir verstehen, mit was für Menschen wir zu tun haben. Er war eine der Personen, die dazu gesorgt haben, dass der Gute errichtet wird. Er hat auch noch Herzl eingeladen, um den ersten Zionistenkongress in Basel abzuhalten. Er konnte das irgendwie alles unter einem Hut bringen. Er hat es geschafft, dass der Gouda eine Entscheidung verabschiedet hat, um Juden, die in bedrohten Gebieten sind, wo es Pogrome sind, nach Israel zu helfen, umsiedeln. Eine Entscheidung, die aber später nicht umgesetzt wurde, trotz der Mehrheit, die dahinter stand. Und das ist eine Geschichte, für wenn wir mal über Gouda sprechen. Diese Synagoge ist nicht an sich war nicht nur Agudat, sondern Poal Agudat Israel, das ist eine anverwandte Organisation. nicht 100% gleich. Aber der Chafetz Chaim kam für die große Versammlung von der Agudat Israel. Er wird Chafetz Chaim genannt wegen dieses Buches. Kol Kitfei Chafetz Chaim Ashelem, alle Schriften von Chafetz Chaim. Chafetz Chaim kommt von einem Vers im 34. Psalm. Das kann man auch sehr schön singen. Meha ish. Ja, Herr Chafetz Chaim, wer ist der, der das Leben möchte? Ohev Yamin, er liebt Tage, Lirot Tov, das Gute zu sehen. Nezor Lashon Chamira, halte zurück deine Zünge vom Bösen. Ja, und so, davon entnimmt er den Namen seines Werkes, nicht seines größten Werkes, aber seines Werkes, mit dem er am meisten verbunden war. Persönlich, das lag ihm am Herzen. Er sah nämlich, dass die Menschen die Gesetze von Lashon Hara nicht so besonders beachteten. Und das hat ihn gestört. Er hat entsprechend, interessant, er hat einerseits einen Kommentar geschrieben zu Shulchan Aruch Orach Chaim, das heißt Mishnah Brura. Das ist so eine Zusammenfassung von was alles in den verschiedenen Kommentaren zum Shulchan Aruch Orach Chaim. Orach Chaim ist, was mit dem täglichen Leben zu tun hat, was so alles sind über die Jahrhunderte, seit der Shulchan Aruch geschrieben wurde, hat also zusammengefasst. Er hat seine eigene Art, wie er das tut. Er hat hier in diesem Buch habe ich noch mehrere Werke, das heißt ja gesammelte Werke, sind drei Bände. Es gibt hier eine Liste von allen Mitzvot, die heutzutage relevant sind. Ja, weil wir heute nicht die Gelegenheit haben, 613 Mitzvot zu erfüllen, weil sehr viele davon mit dem Tempel verbunden sind. Alle relevanten hat er nennt das Sefer Mitzvot HaKatzar, das kurze Buch der Mitzvot. Und damit möchte ich beweisen, dass Rabbi Israel Meir Kagan, wie er hieß, schon wusste, wie ein kurzes Werk zu verfassen. Er hat auch ein Buch geschrieben, das eine Art Shulchan Aruch ist, ein verkürzter Shulchan Aruch, das ist Gradiermacher in Israel. Ein sehr verkürzter Shulchan Aruch, aber nicht nur ein verkürzter Shulchan Aruch, ein verkürzter Shulchan Aruch mit sehr vielen Erleichterungen, Dingen, die man sich nicht vorstellen kann, dass es erlaubt ist. Und er hat es auch nicht für jeden Tag erlaubt, sondern was ist das? Sefer Machane Israel, das Buch Machane Israel, das wichtige hier, Machane, Lagerstätte Israels, Meyusat, gestützt auf Halachot Vanagot, das heißt, er behandelt hier die Halachot und die Bräuche, Hashayachot, die relevant sind, Lanchei Tzava, für Menschen, die ihm höher dienen. Und noch lange vor, dass es einen Staat Israel gab, und noch lange vor, dass jemand auf die Idee kam, sogenannte Hilchot Medina zu schreiben oder Hilchot Zavah, wie benimmt man sich in Kriegszeiten, hat Rabbi Israel Meir Kagan, der Prophet Chaim, dieses Werk geschrieben, ein kurzes Shulchan Aruch, das aber nicht nur vom Alltag spricht, sondern es gibt die Feiertage, es gibt aber auch Sexualmoral, es gibt eine ganze Menge Dinge. Und alles in diesem kleinen Buch, damit Soldaten, die nicht die Zeit haben, um lange Werke zu lesen, und die auch nicht alle Mitzvot erfüllen können, sie werden gezwungen, gewissen Dingen zu tun, dass sie so gut möglich Torah einhalten können im Heer. Und dort ist es wichtig, um jede Erleichterung, die man sich nicht vorstellen kann, aber die halachisch noch immer für Notsituationen vertretbar ist, diese zu kennen. Und das ist, was er hier getan hat. Also er weiß ganz genau, wie ein kurzes Werk zu schreiben, allerdings mit ganz kleinen Buchstaben hier. Aber dieses Werk, mit einem Shulchan Aruch oder mit einem Kitzur Shulchan Aruch vergleicht, ist es sehr klein. Mhm. Ja? Es hat wie viele Seiten? Es hat 75 Seiten. Das ist das Ganze. Ja? Und dann schreibt er ein Werk, Chafetz Chaim, zu Ilchot Lashon Hara. Im Shulchan Aruch ist Ilchot Lashon Hara eine winzige Sache. Im Kitzur Shulchan Aruch ist Lashon Hara untergebracht in einem größeren Kontext, das alles kurz behandelt wird. Das heißt, es gibt nicht so viel Material zu Lashon Hara. Und er ist entsetzt, weil er sieht, dass die Menschen sich nicht daran halten. Und er schreibt deshalb ein Werk, das für den Chafetz Chaim ist, das hier ist ein recht langes Werk. Es ist nicht Mishnah Brura, das viel länger ist, aber für Chafetz Chaim ist, da haben wir hier etwas Beachtliches. Er schreibt Halachot, er schreibt auch gleich einen Kommentar, um das auszulegen. Er schreibt sogar auch eine wichtige Einführung, die müsste ich dazu zeigen. Was ist die Einführung? Also mit der Einführung haben wir das ist noch länger, die Einführung ist auch beachtlich. Ja. sehen wir das. In der Einführung sagt er, damit man verstehen soll, wie wichtig es ist, sich an den Gesetzen von Lashon Hara zu halten und wie schlimm es ist, wenn man Lashon Hara verbreitet, hört, akzeptiert und was weiß ich, sich daran beteiligt. Vielleicht die Menschen glauben, es gibt einfach eine Mitzwa, Lo Telech Rachil Ba'amecha, das ist die erste, auf die ich werde das gleich zeigen. Und ja, das ist alles und es ist zwar verboten von der Tora, aber es gibt verschiedene Erleichterungen, es gibt, ist es nicht so eindeutig und damit ist die Sache nicht so schlimm. Er zählt eine ganze Menge Mitzwa zusammen, die man alle übertritt, wenn man Lashon Hara spricht. Das heißt, es gibt natürlich das Verbot von Lashon Hara, aber es gibt auch viele andere Dinge, die man gleichzeitig auch noch verursachen kann. Und man soll sich bewusst sein, wie es in einem Zitat steht, den wir sehen werden. Ha'chaim va'mavet biyad ha'lashon. Leben und Tod sind im Handel der Zunge. Also die Zunge hält, hat die Möglichkeit, kann Leben oder Tod verursachen. Und das zeigt er dann ganz klar. Das wurde dann das Standardwerk heutzutage, wenn man von Hilchot Lashon Hara spricht. Allerdings gibt es auch verschiedene moderne Entwicklungen, die vom Chafetz Chaim nicht, also sie existiert noch nicht oder nicht angesprochen wurden. Außerdem hatte der Chafetz Chaim hier eine natürliche Neigung, sehr streng zu sein. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Fälle, wo Chafetz Chaim sagt, darf nicht. Wo viele Poskim sagen, darf ja. Und ich würde mal so sagen, es ist nicht so viel verboten, als was der Chafetz Chaim sagt, aber es ist eine sehr gute Rat, sich daran zu halten. Ich habe mich manchmal, weil ich als Beruf das musste, mich an der Halacha, wie die Poskim das schreiben, gehalten. Also nicht wie Chafetz Chaim. Im Nachhinein habe ich öfters gewünscht, ich hätte die Möglichkeit gehabt, um es genau so zu machen, wie der Chafetz Chaim sagt. Es ist ein gutes Rezept für das Leben. Auch wenn man mal muss, ist es peinlich, ist es problematisch, wenn man etwas erzählen muss. So, das war die Einführung. Jetzt wollen wir uns eigentlich mit Quellen auseinandersetzen. Die erste Seite, die wir heute betrachten, ist diese. Bitte, das ist hauptsächlich ein Zitat. Es geht noch weiter hier. Wir werden heute, ich verteile gleich alle Seiten, bitte. Take and pass. Und wieder umgekehrt Richtung. So. Also ich brauche das nicht, ich habe ja das. Es sind zwei verschiedene Texte, man braucht beide. Es ist sehr einfach. Die erste Seite hat einen Titel, die letzte Seite hat den Blatt Gemara. Und dazwischen gibt es, ja, gibt es Text, ja genau.
Richtig, der andere.
Wir haben schon beide.
Ja, aber für.
Ah, super. So, hier, bitte. Also erstens braucht man soll doch den Vers vor den Augen haben, auf dem das Ganze basiert. Oder die Grundquelle. Mhm. Im Parashat Kedushim, Vayikra 19. Kapitel, wo wir gemahnt werden, heilig zu sein. Was heißt heilig sein? Einer der Aspekte der Heiligkeit ist die Heiligkeit im Alltag und dazu gehört Lo telech rachil be'amecha, lo ta'amod al dam re'echa an Yashem. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk, du sollst auch nicht auftreten wider deines nächsten Blut. Ob es eine Verbindung zwischen diesen zwei Hälften gibt, müssen wir auch besprechen. An sich sind es zwei verschiedene Verbote. Lo ta'amod al dam re'echa ist etwas, das gegen der Gesetzgebung, der lockeren Gesetzgebung mancher Länder geht. Nämlich gibt es eine Pflicht, wenn ich irgendwo vorbeigehe, ich sehe eine Person in Not, um der Person zu helfen. Es kommt darauf an, in welchem Land sie leben. Ich habe das Gesetz jetzt in Österreich nicht überprüft, aber es gibt Länder, wo... Hier in Österreich schon?
In Deutschland,
okay. Es gibt Länder, wo es eine Pflicht gibt, es gibt Länder, wo es keine Pflicht gibt. In Amerika zum Beispiel gibt es eine sehr interessante Zwischensituation. Es ist keine Pflicht, einer anderen Person Hilfe zu leisten, aber wenn man angefangen hat, darf man nicht aufhören. Das heißt, man darf nicht eine Person im Stich lassen. Aber wenn ich noch nicht involviert bin, dann...
Also in Deutschland ist es eindeutig, man muss.
Okay.
Und dann hast du hier Sample. Genau.
Deshalb gibt es all diese Geschichten von Menschen, die in der U-Bahn oder in der Bahn angepöbelt werden und dann sie mitten und keine tut irgendetwas. Das ist für Deutschland. Okay. Allerdings kann man mit so 3-4 Wörtern Lotte Lechachil Bamecha nicht viel anfangen, aber Lotte Amodal Damrecha, das ist verboten, aber was ist genau verboten, ist eine gute Frage. Lotte Lechachil Bamecha ist also ein Verbot der Verleumdung, Lotte Amodal Damrecha ein Verbot der unterlassenen Hilfeleistung. Mhm. Allerdings darf man dann die Frage stellen, gibt es eine Verbindung zwischen den zwei Hälften? Mhm. Und wenn ich die Frage schon gestellt habe, dann vermutet ihr, dass es so eine Verbindung gibt. Ja, nehme ich an. Mhm. Schauen wir mal. Hier, es gibt diese Seite, Talmud Arachin. Wir machen das auf Deutsch, aber für alle, die es auf Hebräisch mitfolgen können, bitte gibt es diese Möglichkeit. Das ist 15, oh, oben ist es nicht gedruckt worden, ganz oben. Hm? Ja, oben fehlt ein kleines Stück, wo steht 15b Arachin, der Titel fehlt. Das ist leider beim Kopieren nicht, nicht rausgekommen. Von meinem Drucker, also ich bin schuld, das ist nicht einmal der Copyshop. Aber es ist 15b, also Tetvav Amud Bet. Und wir werden fast die ganze Seite lernen, machen das allerdings in Deutsch, weil wir uns gerade jetzt nicht auf der, es ist kein Talmud-Shiur jetzt, wir wollen uns nicht auf der Technik, wie Talmud zu lesen, konzentrieren, sondern wir wollen uns auf den Inhalt konzentrieren. Also, ferner sagte Rabbi Yochanan im Namen von Rabbi Yossi ben Simra, wenn jemand Verleumdung spricht, und ich sage schon gerade jetzt vorab, wie wir das aus den Talmud-Schulen kennen, die deutsche Übersetzung, die ich hier von Goldschmidt kopiert habe, ist nicht immer die ich mal, also ist nicht zwingend die beste. Also auf Deutsch ist es die beste, weil es die einzige ist, die vollständig ist. Aber manchmal kann man ja so streiten mit einer Übersetzung, und das werden wir vermutlich auch noch machen. Ich erinnere mich an eine Stelle, wo es eine Pflicht ist, anders zu übersetzen. Mhm. Es kann auch andere Stellen geben. Also wenn es ein bisschen komisch tönt, bitte einfach sagen. Mhm. Also sagt Rabbi Yochanan im Namen von Rabbi Yossi ben Simra, wenn jemand Verleumdung spricht, so ist es ebenso, als hätte er Gott verleugnet. Denn es heißt, die da sprechen, mit unseren Zungen bringen wir es hoch, sind unsere Lippen mit uns, wer wird unser Herr sein? Wo ist das gegangen? Eine Sekunde. Ja, hier ist es. Asher amru lilshonenu nagbir. Das ist ein Tehillim, 12. Kapitel. Asher amru lilshonenu nagbir sifateinu itanu mi adonanu. Wer ist unser Herr? Ja? Wer wird unser Herr sein? Das ist hier, es fängt beim Sternchen an. Ja, es gibt ein Sternchen hier. Ja, eigentlich gibt es gerade vorher noch eine sehr schöne Aussage, dass die Zunge so etwas Besonderes unter allen Gliedern ist, weil alle Glieder stehen, ja, wenn wir stehen, wir sehen, die Glieder sind entlang des Körpers, die Zunge geht so, und alle Glieder bewegen sich frei, die Zunge ist eingeschlossen. Ja, stimmt, aber die anderen sind rund. Da kann man argumentieren. Aber das ist eine Frage auf der Gemara, hier auf Rabbi Yochanan. Was die Gemara dort eigentlich will, es ist deutlich, dass die Gemara darauf zielt, ist, man kann sich mit seiner Zunge zurückhalten. Wir haben einen Mund. Nicht alles muss die Zunge so erzählen. Natürlich können wir auch mit Zunge ohne Mund nicht reden. Ja, das ist alles Bildsprache. Aber deshalb ferner sagt Rabbi Yochanan, das ist die Weiterführung. Ja. Ferner sagt Rabbi Yossi ben Simra, denn Rabbi Yochanan hat im Namen von Rabbi Yossi ben Simra gesprochen, jetzt zitieren wir ihn wieder. Wer Verleumdung spricht über den kommen Aussatzplagen. Was sind Aussatzplagen auf Hebräisch? Zerat. Negaim steht eigentlich, weil...
Zores.
Nein, nicht Zores. Ja. Es gibt den Abschnitt mit Zora. Es gibt die Abschnitte Tazria und Metzora. In Tazria wird ausgelegt, dass es eine Krankheit gibt, eine Hautkrankheit, die Menschen bekommen können. Steht allerdings nicht wofür, aber man spürt, dass es kein Fieber ist. Das ist nicht nur eine normale Krankheit, wo man zum Arzt geht, sondern man muss ein Opfer bringen am Ende, wenn man wieder rein. Man muss um Verzeihung bitten, man muss einen Kohen fragen, der kommen soll. Das ist
Und
der
dann
Rat.
musst du irgendwie.
Das ist eine physischer Ausdruck von einer geistigen, von einem geistigen Zustand. Und wer Verleumdung spricht, über den kommen Aussatzplagen. Denn das heißt, wer in Verborgenheit seinen Nächsten verleumdet, ja, den vernichte ich. Das ist ein Vers. Das ist Meloshni Basseter Rehu. Der Meloshni, er tut den Lashon, er spricht Basseter im Verborgenheit Rehu über seinen Nächsten. Otto Azmit, ihn werde ich vernichten. Otto Azmit. Und dann steht auch noch in eine andere Stelle, nämlich im Buch Vaikra, nicht im Buch der Leviten, sondern Vaikra, gegen Ende des Buches gibt es die Gesetze vom Jovel, wie man in Israel zur Zeit des ersten Tempels, als noch die 12 Stämme da sind, wie man Land verkauft. Nämlich normalerweise nicht. Es gibt einige Ausnahmen, aber man kann Land nur zum Leasen anbieten, und zwar bis dem Jovel. Man verkauft es bis Jovel, dann kehrt es zu den ursprünglichen Familien zurück. Und dort heißt es, Haaretz und die Erde Lotim Acher soll nicht verkauft werden, Litzmitut. Und was heißt Litzmitut? Litzmitut heißt eigentlich für immer, aber was heißt es eigentlich? Ich habe es jetzt ungefähr aus dem Kontext übersetzt. Sagt die Gemara, umetargeminan, das wird in der aramäischen Übersetzung übersetzt als Lachalutin, total. Total kann heißen für Ewigkeit oder total. Ja, das heißt, ich werde ihn jetzt, Otto Azmit, ich werde ihn, man sagt, auf Englisch gibt es das. Es gibt einen Ausdruck in Amerika, wenn man sagt, jemand hat einen Unfall gehabt und ein Auto ist ein Totalschaden, da sagt, nützt man das als Verb sogar. He totaled the car. Ja? Und das ist genau, was hier steht. Gott sagt, Otto Azmit, ihn werde ich vollständigen, ja, vollenden. Okay. Und also und dort heißt es für ewig, was wir als absolut erklären. Also die Übersetzung ist jetzt völlig daneben. Dort heißt es Latzmitut und Latzmitut wird dort übersetzt auf Aramäisch als absolut, obwohl es bedeutet für ewig. Ja, und es wird gelehrt zwischen einem, dann wird ge gelehrt zwischen einem abgeschlossenen Aussätzigen, das muss man erklären, und einem absoluten Aussätzigen gebe es keinen anderen Unterschied als den des ungepflegten Haares und der zerrissenen Gewänder. Wow, was ist das? Wer Aussatz bekommt, nicht Aussatz Eczema, nicht Aussatz, was weiß ich, Akne, ja. Man verdächtigt Zerat und zeigt man das an Kohen. Der Kohen stellt es fest. Was ist der erste Schritt? Die Person oder übrigens die Kleidung, weil es auf Kleidung auch das geben kann, oder das Haus, ja, wird eingesperrt. Also ein Haus kann man nicht einsperren, sondern versperren. Alles andere kann man einsperren. Das heißt, man, unter Beobachtung, Quarantäne. Und man wartet eine Woche. Und nach einer Woche schaut man, wie ist es jetzt? Ist es größer geworden? Ist es kleiner geworden? Ist es mitten heilen oder ist es mitten schlimmer werden? Oder bleibt es gleich? Und so gibt es die Idee von einem verdächtigten, vermutlichen Metzora und einem Metzora, der bereits vollständig bestätigt wurde. Denn nämlich nach einer oder zwei oder manchmal 3 Wochen Beobachtung ist die Diagnose der Zorat vollständig. Das heißt, ein Mensch muss dann aus dem Lager, aus der Stadt ziehen und außerhalb der Stadt alleine oder mit anderen mit Zoraim leben, muss sich auf eine bestimmte Art kleiden und benehmen, damit alle anderen Menschen wissen, fern von ihm zu bleiben. Wenn es ein Kleidungsstück ist und es ist total Zorat festgestellt, dann muss das zerstört werden, das wird verbrannt. Und wenn es ein Haus ist, dann muss das Haus auch zerstört werden. Ja, die Steine, das waren nicht Häuser wie uns und Zerrat von Häusern kam ausschließlich in Israel vor. Aber ja, also ein kleines Haus kann man ja leicht wieder aufbauen. Das ist eigentlich, was die Halacha ist. Das ist ein Mezorah Muchlat. Muchlat heißt bestätigt oder hier heißt es absolut. Und es gibt eine Mishnah, die legt aus, was für halachische Differenzen es gibt zwischen einem Mezora, der schon Muchlat ist, und einem Mezora, der nicht Muchlat ist. Und dort finden wir welches Wort? Muchlat. Und Muchlat ist doch genau, was die aramäische Übersetzung von Latzmitut ist. Das ist eine großartige rabbinische Exegese, die wir hier haben. Denn hätten wir nicht den Sprung zu Zarat gemacht, dann wäre die Schlussfolgerung, dass jemand, der Lashon Hara erzählt, umgebracht wird. Und stattdem, weil wir haben ja gesagt, Latzmitut heißt fertig. Otto Atzmit. Und sagen wir, nein, das meint man, er wird fertig, er wird vernichtet durch dem, dass er mit Zarat leben muss. Oder es droht ihm das. Okay. Allerdings werden wir später sehen, dass manchmal Lashon Hara so schlimm sein, dass es einen Menschen tatsächlich vom Himmel her, es kostet ihm sein Leben. Mhm. Ja, aber das werden wir noch sehen. Ferner sagt Resh Lakish, jetzt sind wir nicht mehr bei Rabbi Yossi ben Zimra, sondern beim Schwager von Rabbi Yochanan, der Rabbi Yossi ben Zimra zitierte. Resh Lakish sagt dazu, es heißt, dies ist das Gesetz in Betreff des Aussätzigen, Sod Torat Hatzorat. Ja. Was heißt, wie sollen wir das übersetzen? Dies ist das Gesetz für den Verleumder. Das heißt, für Resh Lakish ist die Verbindung zwischen Zarat und Verleumdung eine sehr starke Verbindung. Man kann sie sogar miteinander auswechseln.
Also er macht ein Beispiel mit
Zarat
und
Zichemra. Auch, ja. Das ist, was geschieht, wenn man das aus einer Übersetzung liest. So, Torat am Zorah, so zieht Torat und Mozishemra. Stimmt, stimmt.
Can we pause for a second?
Yes.
So, I don't know if you want to stop this.
It's
okay.
Fine.
Von Anfang an ein bisschen, weil ich glaube, also wir haben mit diesem Satz begonnen und dann, dass die Italik ist, kommt von.
Also. Ich habe jeweils, wenn wir einen Vers zitiert haben, habe ich immer gesagt, woher das kommt.
Was kommt von hier? Das kommt von hier?
Das hier, die da sprechen mit unseren Söhnen, das ist aus Psalm, 12. Psalm.
Aha, okay.
Ja? Ich habe versucht, jeweils zu sagen, dass wir vom Psalm das ist.
Okay.
Wer im Verborgenen seinen Nächsten verleumdet, kommt aus dem 101. Psalm.
Okay, also das kommt von Psalms.
Für das ewig, habe ich dann gesagt, kommt aus Ende vom Buch Vayikra, also dritte Buch Moschee, 25. Kapitel.
Okay. Gut, und dann?
Dies ist das Gesetz in Betreff des Aussätzigen. Das steht eigentlich dort, wo die Torah den Aussätzigen bespricht. Das ist im 14. Kapitel von Vayikra.
Mhm. Okay, klar. Und dann, das alles... Johann in der Name Semira, alles andere ist die Übersetzung von
das. Ja, das ist eine reine Übersetzung.
Okay.
Okay, aber wir haben gerade jetzt gesehen,
das alles kommt von
Talmud Arachim. Der ganze Text ist eine Seite im Talmud.
Okay.
Aber er ist sehr reich. Er wird uns erlauben, um ganz viel zu entdecken.
Okay.
Ferner sagt Resh Lakish, es heißt, wenn die Schlange beißt ohne Geflüster, auch der Zungenfertige hat keinen Vorteil. Was haben wir hier? Ja, es heißt auch in Tehillim, im 10. Kapitel, im Mishoch, nein, nicht in Tehillim, das ist ein Kohelet, das ist ein Prediger, auf der Deutsch sagt man, ja. Im Mishoch anachash belo lachash, sollte der Nachash, die Schlange, Yishoch beißen, belo lachash, ja, ohne Geflüster. Ve'en yitron le Baal HaLashon. Der Baal HaLashon, der die Zunge hat, der Zungenfertige, hat keinen Vorteil. Brr. Was soll das bedeuten? Also, klar wird in diesem Vers, Zunge mit Lachasch, Geflüster, verbunden. Die Schlange beißt ohne Geflüster, hat eine Zunge. Ja? Man beißt, Geflüster, Zunge, irgendwie drin, jetzt wollen wir sehen wie. Und deshalb lehrt Reish Lakish, der einst, werden sich alle Tiere versammeln.
Gift? Zungengift?
Nein. Wir schauen, was er sagt. Dereinst werden sich alle Tiere versammeln, zur Schlange kommen und zu ihr sprechen. Der Löwe packt zu und frisst. Das heißt, wenn ein Löwe beißt, ist das um zu essen und genießt es. Mhm. Der Wolf zerfleischt und frisst. Welchen Nutzen aber hast du? Sie wird aber erwidern, welchen Vorteil hat der Zungenfertiger? Was soll das jetzt heißen? Was will Reish Lakish? Um das zu verstehen, muss man ein bisschen eine Parasha, die wir zuletzt gelernt haben, zurückgreifen. Ja? Nämlich Parashat Bereshit. Dort wird die Geschichte im Gan Eden erzählt, wie Adam und Chava nackt waren und sie schämten sich nicht und es gab dort einen Baum, dessen Früchte sie nicht essen durften und es gab einen Nachash, eine Schlange, die mit Chava gesprochen hat.
Bis zu einer bestimmten Zeit dürfen sie nicht essen.
Oder das steht dort nicht, aber es gibt auch Adam Sofer, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich will hier bleiben. Am Ende werden alle Teilnehmer der Geschichte bestraft. Adam wird mit schweren Arbeit bestraft. Beseat apecha toch alechem. Chava wird bestraft, dass sie sich abhängig fühlen wird von ihrem Mann und dass sie Schmerzen haben wird bei der Geburt. Mhm. Und was ist mit dem Nachash?
Der wird keinen kein Geschmack
genau. haben. Du wirst Staub essen während deines ganzen Lebens. Wir haben zu Parashat Bereshit in der Vergangenheit schon kommentiert, das war noch im Stadttempel, wie eigentlich die Geschichte nicht zwingend eine Schlange drin hat. Das Nachash nicht zwingend Schlange heißen muss. Und es gibt ein Midrash, das sehr interessant ist, und das lege ich jetzt nicht aus. Sind interessiert? Toll, dann machen wir noch mehr Schuhe. Aber jetzt ist für uns wichtig Nachash als Schlange. Denn wie Rashi sagt, die Schlange wurde bestraft, er nennt es wörtlich, die Schlange wurde bestraft, dass sie jetzt keinen Geschmack spürt. Sie bekommt zwar überall, gibt es Erde, Staub, dann kann die Schlange überall zu essen finden, aber allerdings schmeckt es abscheulich. Mhm. Und darauf spielt Reish Lakish ein. Und es macht jetzt überhaupt nicht aus, ob wir jetzt überzeugt sind, dass der überzeugende Pschat in jener Stelle ein anderer ist. Es gibt eine alte jüdische Tradition, die genau das sagt. Und das heißt, dass das ein Teil der Bildsprache bei uns Juden ist. Und Kohelet spielt mit dieser Bildsprache von der Schlange, also Schlange, Flüstern, Zunge, das heißt, ich würde so sagen, noch ohne Reish Lakish zu kennen, wenn ich diesen Vers betrachte, dann scheint es hier die Schlange zu sein, die nicht wörtlich ist, und das Geflüster und die Zunge sind ganz wörtlich. Ja? Er nennt einen Verleumder Schlange. Mhm. Und Reish Lakish nimmt das auf und er will uns eigentlich sagen, was hat jemand davon, der das schon einmal spricht? Und das wird eigentlich halachisch sehr wichtig werden. Denn es gibt Zeiten, wenn Lashon Hara erlaubt ist, weil es ist sogenannt Letoelet. Es gibt ein legitimes Bedürfnis. Es ist kein legitimes Bedürfnis, dass ich sage, ich möchte gerne eine Wahl gewinnen, deshalb werde ich jetzt eine ganze Menge Schlamm über den anderen erzählen, rausschmeißen. Ja? Das ist nicht legitim. Weil für meinen eigenen Profit den anderen zu erniedrigen, das darf ich nicht. Aber es gibt Situationen, wo es eine richtige Toilette gibt. Das machen wir im malachischen Teil. Jetzt sind wir noch bei der Gemara. Ich versuche mich in Ordnung zu machen. Es ist diesmal die Herausforderung, dass wir 5 Lektionen haben, was ja schön ist, aber das heißt, ich müsste eigentlich in so einer Ordnung haben, dass jeder Schuh sein Thema hat. Deshalb möchte ich jetzt nicht die Halacha besprechen. Ferner sagt Reish Lakish, wer Verleumdung spricht, steigert die Sünde bis zum Himmel. Die Sünde ist gewaltig. Ja? Magdila vonot atla shamayim. Nicht seine Sünde, seine Sünden eigentlich wörtlich. Ja? Das andere, sie häufen sich an bis zum Himmel. Denn es heißt, sie versetzen zum Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Also wie ein Mund auf dem Himmel ist, eine Zunge auf Erde, heißt ein Riesenmund, der nicht aufhört, um Sünden zu begehen, der nicht aufhört, Lashon Hara zu sprechen. Shatu bashamayim piem ulshonam tehalech ba'aretz. Wenn die Zunge auf Erden geht, dann geht der Mund bis oben ist gefüllt mit Sünden. Dieser Vers übrigens ist auch in Tehillim, Psalmen 73. Ein sehr interessanter Psalm übrigens, es gibt verschiedene, also sie sind alle interessant, aber der hat für mich eine besondere Bedeutung, wegen eines anderen Shios. Rabbi Chista sagt im Namen von Mar Ukva, oder Ukabas, wie es ja heißt, wer Verleumdung spricht, verdient gesteinigt zu werden. Hatten wir früher nicht gesagt, dass da ein Zorat, jetzt wird er gesteinigt. Denn von diesem heißt es, den vernichte ich, und dort heißt es, sie vernichteten in der Grube mein Leben und warfen Steine nach mir. Also, den vernichte ich, haben wir schon gesehen, Otto Azmit. Und jetzt, Zamtu Vabor Chayai. Vayadu Evenbi, das ist ein Vers in Klagelied, Echa, Megillat Echa. Und dort haben wir eben, Zamtu. Und wir sehen hier Zamtu also als Vernichtung. Das passt irgendwie. Das heißt, im Gegenteil zu Rabbi Yosef ben Simra, der noch ein bisschen milder war, sagte, okay, Verleumdung ist schlimm, verursacht Zarat, sagt er, es kann sogar den Menschen dem schlimmsten Verbrecher gleichstellen. Ferner sagt Rabbi Chista im Namen von Barukwa, wenn jemand Verleumdung spricht, so spricht der Heilige gepriesen sei er, ich und er können nicht zusammen auf der Welt wohnen. Die Welt ist zu klein für uns beide, denn es heißt, wer im Verborgenen seinen Nächsten verleumdet, ja, Meloshni Basetereo, haben wir schon gesehen, den vernichte ich, Otto Azmit, und dann geht's weiter, der vom stolzen Blicke und hochfahrenen Sinne, den mag ich nicht. Den mag ich nicht. Dann heißt es, Gewa Enaim, von hohen Augen, ja, also ein Hochmütiger, Urechav Levav, breiten Herz, Otolo Ochal, den kann ich nicht. Altikre, jetzt wie heißt es hier auf Deutsch, weil ich bin überzeugt, ich werde wieder ein Problem damit haben.
Man lese nicht.
Ja,
Otto, den mag ich nicht.
Ja, Otto, den mag ich nicht, sondern Ito mag ich nicht. Ah, das geht doch, okay. Ich mag nicht mit ihm sein. Manche beziehen dies auf die Hochmütigen, weil das im gleichen Vers ist. Beide werden erwähnt. Meloshni Basetereo und, ja, und Gewainaim Urchavivav. Und tatsächlich, bezüglich der Zarat sagen wir, das ist sowohl eine Strafe für Verleumdung als für Hochmut ist. Wege der Matni, das habe ich jetzt gerade gelesen. Okay, jetzt sehen wir das um und wir gehen weiter. Ferner sagt der Priester im Namen von Marukwa, wenn jemand Verleumdung spricht, so spricht der Heilige, gepriesen sei er, zum Fegefeuer. Was ist Fegefeuer, sagt die Gemara, Sar shel Gehinam, das ist keine genaue Übersetzung. Sar shel Gehinam heißt der Engel, der zuständig ist für Gehinam. Sagt er, ich über ihm oben und du über ihm unten. Und wir wollen ihn richten. Wir machen ein Geschäft. Und, ja, das ist das Bild, wo die Hölle unten ist und der Himmel oben. Ja? Aber Hauptsache ist, der Mensch hat keine Ruhe mehr.
Hat keine Ruhe.
Er findet keine Ruhe, findet keine Zuflucht. Ruhe, ja, findet keine Ruhe. Zuflucht, denn von allen Seiten wird dann bedroht werden.
Haben die Goyim dann von hier dann diese Vorstellung genommen?
Gehinam können wir ein anderes Mal besprechen. Und
okay, aber noch anderes. Vielleicht kurz.
Ja.
Also die haben dann halt diesen Teil genommen und interpretiert.
Das Wort Gehinam kommt ursprünglich von einem Tal in Jerusalem, wo es heute die es gibt dort heute ein Amphitheater, es gibt dort ein Künstler-Ding, wie heißt das, Künstlerkolonie und anderes, das heißt Geben Hinam. Und dort gab es zu knanitischen Zeiten Götzendienst. Mhm. Juden haben in schwachen Zeiten den Götzendienst nachgeahmt. Und von dort geht die Sache aus. Aber mehr sage ich jetzt nicht, weil das ist zu viel. Okay, so heißt es auch, die Pfeilen eines Helden geschärft samt dem Kohlen. Chitzei Gibor Shenunim im Gachale Retamim. Ja, das ist Übersetzung. Das ist aus dem 120. Das ist unklar hier, 102 oder 120. Psalm. Was ist Chetzir? Chitzei Gibor, die Pfeilen eines Helden, eines starken Kriegers. In Chetz la Lashon, das ist die Zunge, Shneimar, Chetz Shachut Lashonam. Ja? Chetz Shachut Lashonam. Ihre Zunge, ja, ist, hier fehlt ein Stück in der Übersetzung. Das ist verschwunden beim Einkopieren. Das tut mir schrecklich leid. Mhm. Ja? Also, ihre Zunge ist eine sehr scharfe, ein sehr scharfer Pfeil. Und wer ist der Gibor? Ist Gott. Und was ist dann, was sind dann die Kohlen? Das ist das Gehinam. Und so kommen wir dazu, ja, so kommen wir dazu, dass wie ist das, dass Gott das Gehinam herbeiruft, um den, der Verleumdung spricht, zu verurteilen. Okay, jetzt überspringen wir ein bisschen, das habe ich mit Absicht gemacht, das ist nur, hatte ich ein bisschen zu viel geschnitten. Das ist, was man tun soll gegen Lashon Hara, das ist ein Thema für ein anderes Mal. In der Schule habe ich meins wurde gelehrt, wer Verleumdung redet, steigert die Sünde, dass sie den drei Missetaten entspricht. Was sind die drei Missetaten? Ja? Wir sind jetzt die jetzt im Hebräisch anschauen wollen. Es gibt rechts in Kolophon, gibt es so eine Zeile, einen Strich, ein dekorierter Strich, eine Zeile höher. Kolom Saper Lashonara Magdil Avonot. Was sind die drei Missetaten? Ich finde, das sind drei Missetaten eine schreckliche Übersetzung. Also, ob es um einfache, kleines Vandalismus von Kindern geht. Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen, das sind die drei Kapitalsünden. Hierbei heißt es großsprechische Zünge. Ja? Das heißt, Lashon Medaberet Gedulot. Beim Götzendienst heißt es, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begehen. Ja? Moshe sagt das bei der Sünde mit dem goldenen Kalb. Chata, ja? Chata ha'amaze, chata gedola. Beim Blutvergießen heißt es, groß ist meine Sünde. Gadol avoni minaso. Das ist bei Kain, der seinen Bruder umgebracht hat. Nein.
Größte Sünde begangen, bei Unzucht heißt es dann Übeltat.
Ah, bei uns stimmt.
Danke.
Ja. Bei uns heißt es, wie sollte ich diese große Übeltat begehen? Das ist bei Josef, der der Frau seines Herrn sagt, ich möchte nicht mit dir schlafen, wie kann ich sowas machen? Das wäre eine Untreue gegenüber meinem Herr. Und beim Blutvergießen heißt es, Gadol avoni minaso. Groß ist meine Sünde, um sie zu ertragen. Also wir haben groß, groß, groß als Sünde, die große Sünde, großsprechige Zünge, Lashon Medaberet Gedolot, im Mehrzahl, das sind diese Gedolot, das sind diese drei Sünden, die Gedol sind. Und alle drei werden überragt eigentlich von der Lashon Hara. Lashon Hara kann noch schlimmer sein. Jetzt fragt die Gemara, okay, Lashon Hara ist schlimm, aber wie alle drei, vielleicht sind unter groß nur zwei zu verstehen, ja, weil es ist ein Mehrzahl. Lashon Hara ist gedolot. Aber vielleicht nur zwei der drei Sünden. Sagt die Gemara, welches von ihnen sollte denn ausgeschieden werden? Was denkst du, was sind die zwei Sünden, wo Lashon Hara noch schlimmer ist als diese? Im Westen sagten sie, okay, deshalb, man kann sie, sind gleichwertig, alle drei schlimm, und deshalb wird keine ausgeschlossen, Lashon Hara ist schlimmer. Im Westen sagten sie, die dreifältige Zunge tötet drei. Sie tötet den Erzähler, den Zuhörer und den Betroffenen. Mhm. Das muss man jetzt auslegen, das ist ganz, ganz wichtig. Erstens, was ist im Westen? Das ist jetzt eine Talmud-Frage, das hat mit Lashon Hara an sich nichts zu tun. Von wo lesen wir jetzt? Was für einen Text lesen wir? Genau. Wir sind hier in Babylonien, wir lesen den babylonischen Talmud, also wir sind in Persien, lesen den babylonischen Talmud. Im Westen heißt das Israel. Ja, okay. Wunderschön.
Und heißt es im Prinzip, wenn man in Israel war und waren in Babylon, hat man in den Osten gesagt?
Die haben gesagt im Norden.
Ja.
Weil der Weg geht so. Man kann nicht gerade reisen. Das
ist nicht symmetrisch.
Muss nicht sein. Jeder hat seine. Der Grund, dass man im Norden gesagt hat, ist, weil es ein Vers gibt. Mitzafon tipatachara. Das Böse wird kommen, wird sich eröffnen, wird reinkommen vom Norden. Mhm. Weil das babylonische Heer nicht vom Osten kommen konnte, dort ist Wüste, sondern kam vom Norden. Ja. Ja? Okay. Ja, machen wir jetzt weiter. Was ist diese Geschichte? Im Westen sagten sie, die dreifältige Zunge tötet drei. Sie tötet den Erzähler, den Zuhörer und den Betroffenen. Es gibt dazu eine Quelle. Ich habe sie heute nicht gebracht, weil es zu viel für das Pentum wäre. Ich erzähle einfach davon. Es ist im Yalkut Shimoni, in einem späten Midrash, vollständig zitiert. Es basiert auf der Geschichte von David und Shaul. Als in der Zeit des ersten Königs Israels, Shauls, war anfänglich Shaul ein erfolgreicher König, ein bescheidener, erfolgreicher König. Allerdings hatte er einige Fehler gemacht. Er war manchmal zu bescheiden. Er fühlte sich sehr unter Druck gesetzt vom Volk und wollte insbesondere von den vornehmen Aristokraten geehrt werden, weil er glaubte, nicht weil er ehrgeizig war, er war ein Bescheidener, aber er glaubte, dass das seine Aufgabe war. Und so hat er aber Fehler gemacht. Ja? David fürchtete sich nicht vor dem Volk, liebte das Volk und war vom Volk geliebt. Das ist etwas anderes. Sich fürchten und lieben ist nicht das Gleiche. Bitte. Und Eltern lieben ihre Kinder. Trotzdem machen sie nicht alles, was die Kinder wollen. Das ist manchmal nicht gut, ist genau das zu tun, was die Kinder wollen. Und das ist normal so. Und das Gleiche ist, wenn der König, die Aufgabe nach dem jüdischen Verständnis, ist die Aufgabe eines Königs zu sorgen, dass es Ordnung im Land gibt. Ja? Ordnung heißt, nicht jeder kann tun, was er will. Okay. David, also Shaul war anfänglich ein erfolgreicher König, irgendwann hört er auf, erfolgreich zu sein. Es kommt ihm als Strafe für einen seiner Fehler. Er fängt an, depressiv zu werden. Und die Menschen wissen, wenn er depressiv ist, kann er so wahnsinnig sich benehmen. Und die Menschen im Palast wissen nicht, was zu tun. Sie entscheiden, wir suchen jemanden, der gut Musik spielen kann. Der könnte vielleicht die Musik wird den König beruhigen. Und gefunden wird ein Krieger, ein junger Krieger, der sehr tüchtig ist, der auch noch sehr gut musiziert. Ein ehemaliger Hirte, das ist der David. So kommt David im Dienst von Shaul. Am Anfang geht es hervorragend. David wird Waffenträger des Königs und musiziert. Und dann wird David ein eigenständiger General. Er wird Schwiegersohn des Königs, er kommandiert einen Teil des Heers, er hat eine ganze Division unter sich. Und ist sehr erfolgreich und irgendwann wird Shaul eifersüchtig. Ich glaube nicht eifersüchtig einfach so, sondern weil Shaul glaubte, dass David eine Bedrohung für ihn darstellt. Was auch stimmt. Nicht, dass David den Shaul bedrohen wollte, aber die Tatsache, dass David existiert, ist eine Bedrohung für Shaul, denn Shaul wusste schon, dass seine Dynastie untergehen wird. Das hat der Prophet Schmuel ihm gesagt. Und deshalb hat er in David diesen Usurpator erkannt, der von ihm das Reich übernehmen wird. Und zunehmend möchte Shaul den Zunehmend möchte Shaul den David, ist hier, läuft die andere? Es läuft. Okay. Zunehmend versucht Shaul den David umzubringen. Zweimal versucht er ihn mit einem Speer zu spießen. Und dann versucht er ihn in eine Falle zu ziehen. Und eines Tages flüchtet David. Und was dann geschieht, das lesen wir immer am Schabbat Erev Rosh Chodesh. Nämlich, er fürchtet, aber er will wissen, kann er zurückkommen oder nicht. Und Jonathan, der Sohn von Shaul, der aber dem David loyal ist, der späht es aus und er berichtet, no chance. Und dann flüchtet David. Und wie er flüchtet, ist er aber nicht organisiert. Er hatte ja nicht geplant zu flüchten. Er hatte gehofft, dass er zurück im in den Palast hinein zurückkehren kann. Und jetzt muss er sich organisieren. Er hat keine Waffen, er hat keinen Proviant, er hat keine Menschen mit ihm, nichts. Er steht da ganz alleine und ihm fällt etwas ganz Kluges ein. Er geht nämlich in die Stadt, in eine naheliegende Stadt, wo die Kohanim waren und wo der Mishkan war. Man kannte ihn als Hohoffizier des Heers, als Hohoffizier der Administration von Shaul. Allerdings war es weit genug von der Hauptstadt, dass man noch nicht die letzten Nachrichten hatte, dass David verfolgt wird von Shaul, dass Shaul eigentlich den David verhaften will. Er kommt dort an und er sagt, na, ich bin auf eine geheime Mission und ich müsste eigentlich, der König hat mich rasch geschickt, ich habe nicht die Zeit gehabt, um irgendetwas einzupacken. Hast du was zu essen? Hast du Waffen? Und sagt, das Einzige, er hat im Museum, im Tempelmuseum, gibt es das Schwert von Goliath. Also er sagt, es ist klar, er hat das Schwert von Goliath, der von David umgebracht wurde. Wozu ist das Schwert dort, wo der Mishkan ist, das wurde dort gezeigt. Vielleicht nicht zu jedem, aber es musste dort eine Schatzkammer gewesen sein, wo man es zeigen kann, wo man die Dankbarkeit vor Gott für die Rettung vor Goliath und vor dem Philisti hier äußern kann. Und das einzige Brot, das er hat, ist geheiligtes Brot. Es gibt eine Frage bei den Kommentaren, was genau dieses Brot war und unter welchen Umständen David das essen durfte oder nicht durfte. Aber allerdings sagt David, ich und meine Menschen, wir sind alle, wir waren schon längst nicht zu Hause, wir haben keinen Verkehr gehabt und mit unseren Frauen und wir sind der Horim, wir dürfen davon essen. Und er bekommt das Essen und er bekommt das Schwert und er geht fort. Und jemand ist dort, einer der Diener von Shaul, der das beobachtet. Und als Shaul schließlich eine Fahndung verordnet, um den David zu finden, dann sagt er aus. Sagt er, naja, ich habe gesehen, wie der Hohepriester mit dem David kollabierte. Und Shaul ist entsetzt und ist überzeugt, dass die Kohanim sich gegen ihn gewendet haben. Und er verordnet, dass alle umgebracht werden. Und in der Geschichte sterben eigentlich der Kohen Gadol, der nichts Schlechtes gemacht hatte. Man hat über ihn in der Shonara erzählt. Ja, und die Kohanim sterben. Der erzählt hat, der stirbt auch. Mhm. Und der es gehört hat und es akzeptiert hat, stirbt auch. Wer hat es gehört und akzeptiert? Shaul. Okay. Das heißt, alle drei, das heißt nicht, dass es immer so ist, aber das heißt, dass der Lashon Hara so schlimm sein kann, dass es sogar alle mit hineinziehen kann in den Schlamm. Alle werden dreckig dran. Und es kann so dreckig werden, dass Menschen sterben. So, wir sollen noch ein paar Minuten weitermachen. Rabbi Chama, Sohn von Rabbi Chanina, sagte, es heißt, Leben und Tod in der Hand der Zünge. Ja? Und das ist jetzt eine Anspielung auf diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe. hat denn die Zunge eine Hand, die besagt dir, wie die Hand tötet, ebenso tötet die Zunge. Man konnte glauben, wie die Hand nur in der Nähe tötet, ebenso tötet auch die Zunge, nur in der Nähe. So heißt es, ein mörderischer Pfeil ist ihre Zunge. Ja? Formen wir das hier. Mavet Vachem Ayodara schon. Chetz Shachut Lishona. Ja, das haben wir schon gesehen. Man könnte eben glauben, wie ein Pfeil nur bis 40 oder 50 Ellen reicht, ebenso die Zunge nur 40 oder 50 Ellen. So heißt es, sie versetzen zum Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Das heißt, die gleiche Verse, die wir bisher schon gesehen haben, hat Rabbi Hanina ein wenig anders interpretiert, um zu betonen, bisher war es, wie groß ist die Sünde. Jetzt nutzen wir die gleiche Quellen, um zu sagen, wie groß die Resultaten, das heißt, wie schlimm Lashon Hara, die Wirkung von Lashon Hara sein kann. Wenn es schon heißt, sie versetzen zum Himmel ihren Mund, wozu heißt es weiter, ein mörderischer Pfeil ist ihre Zunge? Ja, du sagst schon, es gibt jetzt den Himmel. Folgendes lehrt uns, sie tötet wie ein Pfeil. Wenn es schon heißt, ein mörderischer Pfeil ist ihre Zunge, wozu heißt es weiter, Leben und Tod in der Hand der Zunge? Also wir haben hier drei Verse erwähnt. Wegen einer Lehre Rabbas, denn Rabba sagte, wer leben will, mit der Zunge. Wer sterben will, mit der Zunge. Das heißt, die Zunge verursacht für den, der spricht, auch ob er jetzt lebt oder nicht. Ja? Es ist nicht nur, dass die bis zum Himmel reicht, um anderen zu schädigen, sie schädigt auch den, der diese Lashon Hara verursacht, der sie verbreitet. Okay. Es gibt dazu auch eine hervorragende Geschichte. Man erzählt von jemandem, der zu einem Rabbiner kam. Er wollte Tshuva machen, er hat Lashon Hara. Er erzählt den Rabbiner und sagt ihm, weißt du was, nimm ein Kissen und du kennst den Kahlenberg, steige auf dem Kahlenberg mit dem Kissen. Wenn du auf der Kahlenberg ist der hochste Punkt von Wien.
Nicht gut.
Er ist nicht kahl. Er ist nicht kahl.
Noch nicht.
Und oben auf dem Kahlenberg sollst du das Kissen zerreißen und einfach die Federn in der Luft fallen. Das ist, dann hast du die Kapara. Und er fand eine sehr lockere Kapara, das gefällt ihm. Und er ging auf den Kahlenberg, hat dann das Kissen genommen und zerrissen und geschmissen und geschmissen. Dann kommt das Rabbi, was mache ich jetzt? Sagt er, jetzt geh zurück zum Kahlenberg und sammle bitte alle Federn wieder ein. Sagt er, das geht doch nicht. Eben, das ist genau, was hier steht. Das ist genau, was hier steht. Es geht bis in den Himmel, es sind mörderische Pfeile. Es ist nicht nur in der Nähe, dass es Schaden verursacht, sondern auch in der Ferne. Bisher hatten wir, wie schlimm Lashon Hara ist. Und ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir noch ein kleines Stück lernen. Unsere Zeit ist eigentlich jetzt vorbei, aber ich schlage vor, dass wir es ein bisschen länger machen. Wir fangen jetzt an mit Halacha. Rabba, was heißt Verleumdung? Rabba erwiderte, schon wenn jemand beispielsweise sagt, bei jenem gibt es Feuer, was? Sagt, bei jenem gibt es Feuer? Aber ich sprach zu ihm, was hat er denn getan? Das ist ja nur eine Auskunft, ich möchte eine Kerze anzünden, weißt du, wo es Feuer gibt? Vielmehr, wenn er es in verleumderischer Weise spricht, wenn er sagt, woanders sollte es denn Feuer geben als bei jenen? Ja? Also die Verleumdung ist nicht zwingend ein Inhalt. Verleumdung kann eine Art, eine Tonalität sein.
Then we are all doomed.
Yeah, or it actually gets you more clients when you're watching after these things. Because people appreciate that you keep to the Datenschutzverordnungsgesetz even beyond what the law requires or can check. Okay. In der nächsten Seite in der Schule, Rabbi Schmelz wurde gelernt, wer Verleumdung redet, steigert die Sünde. Ah, das ist was geschehen ist. Das ist hier zweimal angekommen. Okay. Beim Kopieren ist also eine kleine Fehler aufgetreten. Aber wir werden das verzeihen. Und stattdem haben wir noch ein kleines Stück, das nur auf Hebräisch ist. Und ich werde das übersetzen. Okay. Das kommt aus dem Sefer Achinuch, dem Buch der Erziehung. Das ist eine von diesen Werken, wo die 613 Mitzvot der Torah identifiziert, aufgezählt und erläutert werden. Es ist das bekannteste Buch dieser Art, das am häufigsten gelernt wird. Es ist sehr zugänglich. Hier bin ich überraschenderweise, aber im Sinne, ganz im Sinne von Chafetz Chaim, nicht bei der Mitzvah, beim Verbot von Lashon Hara. Es gibt eine Mitzvah, den haben wir gesehen, Verbot von Lashon Hara, das ist die Mitzvah 236. Hier sind wir bei Mitzvah 241. Das heißt, in der Torah, weil Sefer Chinuch nach den Parshiot der Torah eingeteilt sind, ist, deshalb sind wir nicht sehr weit entfernt, wir sind in der gleichen Parashat Kedushim. Im 19. Kapitel des Buch Vayikra. Und dort heißt es, Shelolim Kom, das Verbot sich zu rächen. Zu rächen, zu rachen. Rächen. Ah, doch, okay. Shelolim Kom, Kolomar, das heißt, von einem anderen Juden sollen wir uns nicht rächen. Was heißt rächen? Ohne weiter zu schauen. Ja? Also auf dem Spielplatz in der Schule war es immer so, ja, ein Kind hat einem anderen so einen Uppercut gegeben und dann wollte der andere sich verteidigen, sagt, du darfst nicht rächen. Das ist nicht, was es heißt. Das darf man. Also man soll nicht den anderen verprügeln, aber wenn man sich verteidigen muss, dann schlägt man zurück. Die andere Wange hinreichen ist nicht entspricht unserer. Es entspricht nicht unserer Religion, entspricht nicht unseren Werten. Und die Leute, die glauben, dass die Israelis einfach eine andere Wange hinreichen muss, jemals einen Terrorist versucht, Juden umzubringen, sollen mal selbst sich dort bloßstellen. Aber hier sprechen wir von etwas ganz anderes. Und die Menschen, die ungern zurückschlagen, versuchen manchmal doch politisch zurückzuschlagen. Das ist genau, was verboten ist. Weil in Janhu, was eigentlich hier das Thema dieser Mitzwa ist, dieses Verbotes, ist Kegon zum Beispiel. Israel, Shehera, Otzi'er l'chavero. Ein Jude hat Schlechtes dem anderen getan. Er hat ihn gekränkt. Mit irgendetwas. Die meisten Menschen, was tun sie? Was ist der Brauch der meisten Menschen? Es werden nicht aufhören, um zu suchen, wer den Typ zu suchen, der sie gekränkt hat, der was Schlechtes getan hat, bis sie sich rächen werden, wenn genau das ähnlich Schlimmes tun, werden wehtun, wie man denen wehgetan hat. Zum Beispiel nachdem, dass der Streit vorbei ist, an einen anderen Tag sich zu rächen, dann den anderen zu verprügeln. Das wäre eine Kammer. Während der Schlägerei darf man sich ganz bestimmt wehren, auch wenn das heißt, dass der andere auch einen Uppercut bekommt. Aber nachher, wenn alles ruhig ist, dann ist es ein Problem. Und wir sehen ja aus diesem Grund, aus diesem Thema, Menanu Hashem Baruchu, hat der ewige, gelobt sei er, uns zurückgehalten, uns verhindert, Domo, als er gesagt hat, Lotikom, räche ich dich nicht. Und das schon Sifra, im halachischen Midrash, der Sifra heißt, dort steht, Adechan kocha shelekama. Wie weit geht es? Was ist eigentlich, wie definieren wir diese Räche? Amalu hat er ihm gesagt, Hashileni magalcha, tu mir bitte dein Sichel ausleihen, ausleihen, ja? Veloishilu hat es nicht ausgeliehen. Machar am Folgetag kommt er mit dem Sichel und fragt vom anderen, der den Sichel wollte, kannst du mir bitte deine Hacke ausleihen? Amar hat er gesagt, du hast mir gestern deinen Sichel nicht ausgeliehen, ich tue heute meine Hacke nicht ausleihen. Das darf man nicht. Lakach nemar lotikom, dazu steht, du sollst dich nicht rächen. Das ist die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Denn wir hätten gedacht, sich nicht rächen, das ist so, etwas Schlimmes ist passiert, dann sollen wir einfach schweigen. Nein, man darf verklagen. Man darf thematisieren. Es steht sogar in der Tora, man soll zurechtweisen, statt zu schlucken. Weil man schluckt und schluckt und schluckt, aber hasst den anderen dafür. Das darf man nicht. Hocheach, lo tisne achicha bilvavecha, hasse nicht deinen Nächsten in deinem Herzen. Hocheach, tochiach et ametecha, du sollst ihn zurechtweisen. Ich habe ein Problem mit ihm, dann soll ich ihm sagen. Ich für mich halte, wenn ich für mich halte, dann hasse ich ihn dennoch. Also, das darf ich. Verteidigen darf ich mich. Aber wenn die Sache vorbei ist, irgendwie zurückzugreifen, das darf ich nicht. Und dazu sagt der Chinuch, ich gehe jetzt über zum zu den letzten drei Zeilen, die vielleicht gedruckt sind. Wie David das gesagt hat, ja, es war eine Geschichte. Gegen Ende des Lebens von David gab es einen großen, schmerzhaften Aufstand, denn der Sohn von David, der dritte Sohn von David, Avshalom, hat einen Aufstand gegen seinen Vater geführt. Die Gründe können wir sehr gerne in einem Shiur zu Ende erforschen. Aber als David flüchtet, gibt es Menschen, die dem David bis dann loyal waren, die plötzlich die Partei von Avshalom ergreifen. Und einer davon ist Shimi ben Gera. Und Shimi ben Gera fängt an, den David auf seine Flucht zu verfluchen. David ist schuld an alles. Ish Hadamim nennt er ihn. Der blutige Mann. Und einer von den Leuten dort sagt dem David, soll ich mich mit ihm beschäftigen, umbringen? Sagt er, lass ihn, Gott wird schon für ihn sorgen. Und das ist genau, was wir tun sollen, wenn wir keine andere Wahl haben. Ja? Das heißt, statt dass wir selber zurückschlagen, überlassen wir es Gott. Allerdings heißt das nicht, dass man beten soll, dass Gott die Person bestrafen soll. Moser dinola shamayim, ausdrücklich zu sagen, lieber Gott, nehme mir meine Partei, richte mich, ich habe doch nichts Schlimmes gemacht, was der getan hat, also so schrecklich, ist ein Problem, weil wir sind nicht so rein. Und sowas sollen wir auch nicht tun, aber das ist Gott überlassen. Und dann sagt der Chinuch, für Ort weiterhin nimmt Zabe Mitzvah, bei Mitzvah Toilet Rav. In dieser Mitzvah finden wir ein sehr großes, es gibt es stillt ein gesellschaftliches Desideratum. Lehashbit Riv, um Streitigkeiten zum Schweigen zu bringen. Ula Avir Hamastemot Milev Bne Adam, um den Hass aus den Herzen der Menschen zu verjagen. Viot Shalom ben Anashim, und wenn es Frieden zwischen Menschen gibt, ja, sehr Shem Shalom Lahem, wird Gott auch sorgen, dass sie von auswärts her Frieden haben. Es gibt einen Ausdruck in der Moderne, man nennt das die Spirale des Gewalts. Was der Autor von Sefer HaChinuch hier darstellt, ist umgekehrt die Spirale der Versöhnung. Wenn ich nicht so hart zurückschlagen darf, sieht der andere, wie ich nicht zurückschlage, und er sieht sich gezwungen, irgendwann um Frieden zu schließen. Und deshalb auch muss ich sagen, dass es Halachot gibt, wann es erlaubt, sich zu rächen. Es gibt Situationen, wo eine Person etwas so Schlimmes unternimmt, dass er sich ausgeschlossen hat aus der Gemeinschaft, die unter diesem Schutz steht. Insbesondere, wenn es eine dauernde Bedrohung gibt. Wenn jemand gewalttätig ist, dann darf man sorgen, ja, mit den richtigen Schritten. Hausverbot ist zu einfach. Was dort in der Halacha besprochen wird, ist, ich werde einige seiner geheime Verbrechen weiter erzählen an den dem Hof des Königs, und er wird dafür, das heißt, ich weiß, dass mein Kränker seine Steuer nicht zu 100% zahlt. Dann erzähle ich den Steuerbehörden, damit er jetzt verhaftet wird, damit er aufhört, mich täglich zu schlagen. Okay? Das ist eine indirekte Sache. Das passt noch heute in der Gesellschaft nicht. Das ist etwas, das in unserer Gesellschaft nicht
ist funktioniert. Ist es im Prinzip so, wenn jemand, sagen wir einfach in der Schule, einen den anderen immer so geschlagen hat und so, und dann okay, dann komme ich dann im Prinzip dazu und sage, okay, der hat dann im Prinzip sehr schlechte Noten, und wegen diesen schlechten Noten
wird
er von
der
Schule suspensiert, und dadurch habe ich
keine Ruhe. Nein, es geht hier nicht darum, um zu anerkennen, dass Gott hier die Fäden zieht, sondern es geht darum, dass man in einer Gesellschaft lebt, wie sie im Mittelalter existierte, wo wenn ein Jude von einem anderen Juden bedrängt wird, das nicht sein soll, aber wenn es geschieht, dass man nicht zum weltlichen Gericht gehen kann, Beit Din aber nur beschränkt die Möglichkeit hat, die Person zu bestrafen, dass ich dann die Aushilfe habe, dass ich doch die weltlichen Behörden einschalten kann. Mhm. Ja, das ist, heute ist das nicht relevant, weil wir heute Menschen für Verleumdung verklagen können, weil wir heute anders verklagen können. Ich bin jetzt fertig. Und deshalb ist das eigentlich jetzt nicht relevant. Was wir heute gesehen haben, sind verschiedene Aspekte von wie schlimm Lashon Hara sein kann, wie schlimm es als Sünde ist, wie schlimm es gesellschaftlich ist, wie es die Menschen hineinziehen kann in sehr schweren Verhältnissen und wie eigentlich dieses Verbot von Lashon Hara darauf zielt, dass die Menschen in eine Spirale der Versöhnung kommen.
Ja, beziehungsweise hier Erzähler, ja. Zuhörer,
Betroffene. Ja, ja. Ja. Okay, das war's für heute. Das war viel.
Das ist ein Fazit.